Moin moin Leute, heute an meiner Seite. Wo sind die denn alle?
Brupp, brupp. Hase, wir nehmen heute doch remote auf.
Ach verdammt. Moin moin Leute, heute ist es wieder soweit, eine neue Folge Fearlist. Heute spiele Jahr 2018 Part 2. Und an meiner Seite haben wir einmal den Arthur.
Hallo.
Den anderen Arthur namens Enrico.
Was?
Und Johnny.
Der andere Arthur, der Johnny heißt.
Irgendjemand heißt Arthur und andere nicht, aber das ist ein Geheimnis. Das
ist ein Geheimnis.
Ja, nur Sherlock.
Ich Arthur, du Arthur, SES Arthur.
Wir alle sind Arthur.
Die Lehre des Arthurs. Mann, das ist doch für Anfänger, SpongeBob. Jungs, es geht weiter. Das Jahr 2018 ist nämlich noch nicht zu Ende, denn wir haben das Jahr 2026, aber wir haben über den ersten Part von 2018 gesprochen und wollen jetzt über den Rest reden. Ja, wie geht's euch sonst so? Wie ist es euch seit 2018 ergangen?
Mir ist seit 2018 sehr gut ergangen. Ich habe gestern Digimon Stories 3 durchgespielt. Ändert sich ein bisschen gezogen, weil ich noch ein bisschen nachleveln musste. Aber es ist ein sehr schönes Spiel.
Warte. Digimon Stories?
Digimon
Monster Hunter Stories? Monster Hunter Stories.
Ich vergesse doch, wovon redest du gerade?
Ich war gerade aufglitscht.
Ah, sehr schön. Hast du jetzt durch endlich? Wie würdest du das bewerten quasi so von im Vergleich zu den anderen Teilen? Um einiges besser oder?
Ja, es ist besser, nur die haben es ein bisschen sehr verkompliziert, das habe ich glaube ich schon mal in der Folge gesagt. Und das Kampfsystem ist sehr hammerlastig, wirklich sehr hammerlastig.
Ja. Aber das ist doch super, ne? Also bei den Teilen hat man gemerkt, dass es immer besser wurde. Der erste war noch so ein experimentelles Ding, wenn man so will, ne? Der zweite wurde schon viel besser. Und allein vom Optischen ist der dritte schon echt hammerhart gut geworden.
Auch die Story ist genial.
Ja, Betonung liegt auf hammerhart. Aber Hammer ist immer stark.
Ja, bei mir war es auch zockreich, allerdings nur in einem einzigen Game. Ich habe auf Arthurs Erwarten habe ich Graveyard Keeper mir installiert. Das war ja für eine kurze Zeit kostenlos aufgrund der Ankündigung des zweiten Teils. Und ich glaube, ich habe jetzt innerhalb von so knapp über eine Woche, schon fast zwei Wochen, habe ich, 60, 70 Stunden reingebuttert. Also richtig ordentlich. Geiles Ding. Richtig, richtig geiles Ding. Ich freue mich übertrieben auf den zweiten Teil. Es kratzt einen halt genau an der Stelle, wo man so bei Stardew Valley sein will, weißt du, so schön Management, aber es hat halt auch Socializing-Aspekte, es hat eine große Anzahl an Quests und ja, und auch diesen makaberen Aspekt. Und ich finde das so geil. Ich bin noch nicht durch. Ich freue mich weiter zu zocken und übel auf den Release vom zweiten Teil.
Ja, sehr cool. Und im Vergleich zu Stardew Valley viel schlechter? Oder ist es so ein gutes Ding, dass es quasi mithalten kann? Weil Stardew Valley ist ja schon top-notch für
euch. Du kannst es nicht direkt vergleichen. Die Spiele gehen schon noch in eine andere Richtung. Ich glaube aber, die Schnittstelle zwischen Leuten, die Graveyard Keeper mögen und Stardew Valley mögen, ist ziemlich hoch. Es kommt halt drauf an, ob einen der Stil abholt. Ne? Wie gesagt, Graveyard Keeper ist ja ein bisschen makaberer und Stardew Valley ist ja einfach nur super sweet. Das heißt, das ist so schon mal der Punkt und es sind schon noch ein bisschen andere Spiele. Graveyard Keeper geht noch ein bisschen mehr in Richtung so Factorio, wo du so wirklich so eine Fabrikanlage mehr oder weniger baust. Okay, aus dem stellst du das her, aus dem stellst du das her, daraus kannst du wiederum das herstellen, damit du das herstellen kannst. Also da sind super, super viele Steps, die du machen musst, um irgendetwas herzustellen. Daneben hast du aber eben auch deinen Friedhof, den du bewirtschaften musst und deine Stadt mit den Leuten und so weiter und so fort. Es hat viele Schnittstellen, aber es ist schon ein sehr, sehr anderes Spiel. Ne?
Geil.
Ja, voll.
Muss ich auch mal anschmeißen. Geholt habe ich mir das in der Bibliothek, liegt das jetzt rum.
Ja, sehr gut.
Vieles anderes.
Sehr gut.
Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig in den letzten Wochen zocken können. Ich habe gefühlt in den letzten zwei Wochen fünf, sechs, maximal sieben Runden TFT gespielt. Eine halbe Stunde. Und das war es auch schon. Ne? Neues Set ist ja rausgekommen mit den Göttern. Und Space Gods heißt das, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ja, cool.
Genau, aber es wird gut angenommen. Es ist ein Standard-Set und das kürzeste Set. Und in, lass mich lügen, ich glaube, ja, 2x8 oder 2x7 Wochen. Ich weiß es nicht. Also entweder in 14 oder 16 Wochen kommt wieder ein neues Set. Ne? Und da freue ich mich auch schon hart drauf.
Ja, geil.
Wie sieht das denn bei dir aus, Hase? Was hast du in letzter Zeit gezockt?
Ja, eigentlich nur Hard Mode Real Life. Also nicht sehr wenig Zeit zu zocken, beziehungsweise eigentlich gar keine Zeit. Aber ich hoffe, dass es sich bald wieder ändert. Weil ich eigentlich auch mal wieder richtig Bock hätte, meinen Abend einfach nur an die Konsole und zocken.
Ja, ich denke, da kommt doch jetzt einiges. Eine Pragmata soll ja besser sein, als ich auch so ein bisschen gesagt habe, beziehungsweise selber gefühlt habe. Die Wertungen sind ja gar nicht so schlecht.
Dann 90er-Wertung für User.
Ja, ne?
Schon gut.
Und dann kommt doch jetzt die Tage auch wieder irgendwas raus. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ich habe nicht nochmal extra geguckt.
Saros
ist, glaube ich, sogar jetzt aktiv raus schon, ne? Oder kommt
jetzt? Ja, wenn du diese Deluxe Edition holst, kannst du 3 Tage vorher zocken.
Ah, deswegen. Okay.
Aber normaler Release ist am 30.
Ja, Saros eben der Nachfolger zu Returnal, ne? Ja.
Returnal, genau, wollte ich gerade sagen.
Wir nehmen Remote auf, deswegen ist es jetzt so kurz vor dem Release. Die vorherige Folge haben wir vorher schon aufgenommen. Ich glaube, die erste Folge Spielejahr, die wir remote aufnehmen, ne?
Ja, tatsächlich ist es auch
gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Aber ich bin echt gespannt. Also Saros wäre auch was, wo ich nochmal reingucken wollte. Pragmata, ja, wie gesagt, wir waren ja ein bisschen skeptisch, was daraus wird. Aber da haut Capcom dieses Jahr ja einige Dinger raus. Erst Resident Evil 9, jetzt Pragmata, da hat Capcom dieses Jahr wirklich Nut auf.
Auf jeden Fall, das ist ein richtig starkes Jahr für Capcom. Aber wollen wir nicht gleich auch mal loslegen mit dem wichtigsten Format für heute?
Richtig, dann geben wir den Hut von Capcom gleich weiter. Und Enrico, jeder, der Part 2 der Spielejahre-Folge kennt, weiß, was jetzt kommt. Enricos Rückwärtssalto. Quiz. Entschuldigung, Autokorrekt.
Rückwärtsquiz. Das wäre mal was.
Autokorrekt.
Rückwärtsquiz. Ich habe auch gerade überlegt, ob man mal so ein Kill, Mary, Kiss machen könnte mit Charakteren. Naja. Legen wir los mit dem Review-Quiz.
Wie funktioniert denn ein Rückwärtsquiz? Stellst du die Antworten und wir sagen dir Fragen dazu? Ja,
das habe ich noch nicht ausgearbeitet.
Das ist auch mal mega kurz. Das ist cool.
Das klingt gut.
Ich lese mal gleich ich erzähle erstmal die Regeln. Ich bin schon selber ganz raus, so lange ist es her. Ich habe Reviews rausgesucht auf Steam und die Jungs müssen anhand dieser Reviews erwarten, um welches Spiel es geht. Jede Runde, jedes Review haben die Jungs immer nur eine Chance, einen Titel zu nennen. Also sie können nicht wie jetzt 5, 6 Spiele hintereinander nennen. Und ich lege gleich erstmal mit dem ersten los, und zwar von Alec. Alec sagt nach 25 Stunden mit dem Daumen nach oben, das ist genau das, was ich von einem AAA-Titel erwartet habe. Personalität. Es ist einzigartig, es ist hart und es ist eine handgemachte Experience. Das ist genau das, was ich mir von einem Singleplayer gewünscht habe.
Das klingt ja noch nicht mal sarkastisch gemeint.
Nee. Für den ersten Review mal was Neues, ne?
Ich weiß nicht wieso, ich shoote einfach, weil das erste ist, was mir in den Kopf gekommen ist. Es wird nicht richtig sein. Persona, speziell Persona 5.
Nein.
Habe ich mir gedacht.
Es kann ja auf alles zutreffen, ne?
Jo.
Elden Ring.
Nein.
Mafia 2.
Auch nicht. Ich lese das nächste vor. Und zwar hat Valerie nach 3 Stunden gesagt, Mann, Japan ist aber wirklich krass hinterher, die Geburtsrate anzuheben mit diesen ganzen Simulatoren. Daumen nach oben.
What?
Ghost of Tsushima.
Nein.
Was?
Yakuza?
Yakuza? Auch nicht, nein.
Den habe ich jetzt nicht gepeilt, Ghost of Yosei?
Nee. Ich lese das nächste vor. Und zwar hat Uki nach 6 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, Dead Space.
Ah, Pragmata.
Ja, genau, es ist Pragmata. Also, haben wir gerade noch drüber gesprochen. Ich lese mal die andere noch vor.
Aber es ist Dead Space, ne? Also wie Vater.
Ja, D-A-D.
Okay.
Ich lese mal die anderen vor.
Okay.
Rooster hat, wir hatten Rooster sogar schon mal im Kommentar gehabt. Ich sehe das Bild.
Nice.
Rooster hat nach 9 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, es ist so wie God of War. Nur, dass Kratos ein guter Vater ist und Atreus ein 7 Jahre altes Mädchen ist. Also es ist gar nicht wie God of War. Das Letzte ist, nein, Capcom. Mir ist egal, wie süß dieses Spiel ist. Ich werde keine Kinder bekommen. Aber 10 von 10, geiles Spiel.
Okay. Ja. Ja, guck mal, die Wertung klingt ja richtig nice, ne?
Ja, das ist krank. Ich glaube, es ist jetzt also aus dem Kopf eine 89er oder 87er Wertung, irgendwie sowas von der Presse und 90 von den Usern. Die Angst, die wir beiden hatten, Johnny, dass das Spiel zu langsam ist und dass das Spiel zu schwerfällig ist, die ganze Mechanik mit diesem Hack nicht gut funktioniert, wurde tatsächlich relativ schnell von der Fanbase, von den ganzen Usern widerlegt. Es kommt extrem gut an, diese Mechanik soll sehr erfrischend sein und die ganzen Leute haben extrem viel Spaß. Und der Star von diesem Spiel ist tatsächlich Diana, dieser kleine Android, Cyborg, was auch immer sie sein soll, die hacken kann, weil die so geil programmiert ist. Es gibt so viele Szenen, wie sie aus irgendwelchen K-Pop-Songs die ganzen Tänze nachmacht und irgendwelche anderen Outfits anhat und so weiter. Und diese Verbindung,
find ich weird.
Ja, diese Vater-Tochter-Verbindung, macht das Spiel wohl sehr, sehr gut, weil sie ja keine Menschlichkeit von Anfang an so besitzt, aber dann sowas wie einen Handschlag und ähnliche Sachen lernt. Und das ist ja, glaube ich, sogar bei Resident Evil 9 auch so gewesen, dass du ja irgendwie eine Tochter oder sowas findest. Ich bin in der Story nicht so heftig drin. Ich kenne aber die Sequenzen, wo sie nachher ein Mädchen trägt.
Ja, genau.
Genau. Und Capcom hat jetzt 2 Spiele, wo es wirklich auch um Kinder geht, also wo die diese Bindung aufbauen und so weiter. Ob das dieses Jahr eine Strategie ist. Erstmal Muttersimulator, jetzt Vatersimulator, wer weiß.
Erstmal auf Kinder setzen hier. Ich weiß nicht, ich habe auch gelesen, dass die Story tatsächlich sehr gut sein soll. Man hat ja in der Demo nicht wirklich was davon mitbekommen. Ja, mal sehen. Vielleicht muss ich es mir ja doch dann nochmal angucken.
Ich habe gesagt, wenn ich Saros durchhabe, das ist nämlich jetzt meine Priorität Nummer 1, deswegen habe ich Digimon Stories 3 durchgespielt.
Okay.
Und wenn es dann vielleicht zum Sommerloch kommt, kann es ja sein, dass Pragmata im Angebot ist. Sowas passiert ja manchmal. Und dann werde ich es mir schießen.
Nice. Okay. Ich würde behaupten, wenn du Saros überhaupt durchspielen kannst, weil Returnal haben viele Leute nicht durchgespielt, so wie
Saros
ich gehört
soll habe. Einfacher sein, habe ich jetzt in den ersten Reviews gelesen.
Also mehr für mich. Guck mal, die 2 unterschiedlichen Welten. Arthur sagt, er will es nicht haben. Ich sage, ja, Mann, jetzt ist es für mich.
Aber das ist ein Thema für wann anders, für die News, wenn wir dann wirklich über die Release sprechen. Lass uns doch mit dem Spieljahr beginnen.
So ja, ist es. Wir haben sehr, sehr kinderlastige News. genau, dann lass uns mal mit dem ersten Game Part 2 2018 starten. Und das war am 25. Mai mit Detroit Become Human. Hier haben wir ein Interactive Drama, also so ein Storytelling-Game, wo man eigentlich nicht sehr viel Action oder, also die jetzt kein Shooter oder sowas in der Richtung hat, sondern man trifft Entscheidungen in dem Spiel. Und je nachdem, welche Entscheidungen man in dem Spiel trifft, verändert sich auch die Story des Games. Wir kennen das schon aus den Games wie Fahrenheit oder Heavy Rain. Und hier haben wir ein Game von Quantic Dream, was ich extrem geil fand. Ich fand diese Story, wie die es erzählt haben, es ging um so ein Future-Setting. Wir hatten dort Androide, die in der Welt integriert sind als Helfer. Ich glaube, da sind wir selber ja nicht mal mehr so weit weg. Apple. Die als Helfer dann.
Nicht Apple, Elon Musk macht das doch.
Ja, genau. Und dort haben wir halt Androiden, die einfach den Menschen im Alltag helfen. Ne? Und die sind schon sehr human. Also man merkt teilweise auch gar nicht mehr den Unterschied zwischen Androiden und Menschen. Und man spielt dort die Geschichte von einem beziehungsweise von mehreren Androiden, die in dieser Welt so ein bisschen, ja, Androiden werden teils ein bisschen wie so, ja, Sklaven behandelt, ne, also so auch sehr schlecht behandelt. Es gibt auch Androiden, die Rolle eines Polizisten zum Beispiel, den man da hat, spielt. Und so entsteht diese Geschichte zwischen diesen ganzen Androiden. Und man sieht die ganzen verschiedenen Perspektiven dieser Androiden, die aus der eine, der ist, ist so gesehen so ein Haushaltsandroide, wie gesagt, der andere so ein Polizist. Und es kommen sehr viele unterschiedliche Moralfragen in diesem Spiel vor. Und deine Entscheidung, die du triffst, siehst du am Ende, Entscheidungen werden getroffen, wie töte ich jetzt einen anderen Androiden, rette dafür ein Menschenleben oder gehe ich doch eher, dass ich den Androiden beschütze und dafür das Menschenleben opfer? Und solche Fragen kommen dann ganz viele auf, die du dann selber entscheiden musst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird dann die Story weitergehen.
Die große Frage, die sich halt ständig stellt, das ist, glaube ich, die Hauptaussage in diesem Spiel, ab wann ist ein Mensch? Oder können auch diese Androiden, wenn sie menschliches Verhalten darstellen und auch so denken, auch Menschen sein? Das ist immer und immer wieder dasselbe Thema aus diesen verschiedenen Perspektiven, die du genannt hast, was total interessant gestaltet war. Wir haben das ja in der WG damals gespielt, das war auch so ein klassisches WG-Spiel bei uns, wo diese Androiden immer wieder an irgendwelche Stresssituationen kamen, wo sie dann aus diesem geführten KI-Denken, AI-Denken, sage ich mal, rausfallen und dann wirklich dieses menschliche, freie Denken hatten auf einmal, wo sie entscheiden konnten, okay, verletze ich jetzt Menschen oder Androiden oder mache ich gar nichts? Und die ganze Story hat sich dadurch so interessant gestaltet. Es gibt ja diverse Endings, viele, viele Endings, wo immer mehr Informationen dann auch zustande kommen und du hattest einen geilen Wiederspielwert. Die Welt war interessant gestaltet. Du bist ja als Polizist oder Detektiv dort unterwegs gewesen. Da gab es ja auch diese Androiden-Bordelle, wo dann Androiden waren, die du mehr oder weniger aussuchen konntest, wie die aussehen sollen und so weiter und so weiter. Die ja, wie ein Android halt keinen freien Willen dort hatten und du dir jedes Mal diese Frage gestellt hast, ist das eigentlich alles richtig, was hier gerade passiert? Können solche Wesen wirklich als menschlich bezeichnet werden, ja oder nein? Und es gab ja dann später auch von diesen Androiden, die sich befreien konnten aus diesem Gefängnis, aus diesen Grenzen ihres Seins, Aufstände in der Stadt nach angezettelt haben, ne?
Ja, du spielst ja im Endeffekt eben diese drei verschiedenen Perspektiven von Androiden, die wirklich ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Der eine ist eben, wie ihr schon mehrfach jetzt gesagt habt, ein Detektiv oder Polizist. Dann hast du einen Hausroboter, die einfach quasi so zu Hause einfach irgendwie ja aushilft im Haushalt. Und einen, der ist bei so einem reichen Maler oder was eingestellt, so 100%, ich weiß gerade auch nicht mehr. Und alle entwickeln dann ihr eigenes Bewusstsein. Zum Beispiel hast du bei dem Hausroboter irgendwie dann das Problem, dass da ein gewalttätiger Vater ist, der dann auch eben mit dem Roboter als auch mit seiner eigenen Tochter nicht so wirklich gut umgeht. Und dann geht es da in eine Fluchtsituation etc. Und du hast halt hier wie von Quantic Dream klassisch, würde ich schon fast sagen, es sind ja die Entwickler von Heavy Rain, da hat man es das erste Mal in dieser Art gesehen, ist das Gameplay jetzt nicht irgendwie überwagen. Ne? Es ist halt größtenteils eben so Quicktime-Events ein bisschen durch die Gegend gehen. Was wie aber das Spiel. So, ne? Genau, was aber das Spiel eben ausmacht, ist wie bei Until Dawn, du hast es mir vorweggenommen, eben dieser Wiederspielwert, weil du verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten hast, dann hast du eben diesen Time-Tree oder Abfolge-Tree, was du freischaltest, wenn du das und das machst. Du kannst auch an verschiedenen Punkten wieder einsteigen, um eben schnell da wieder hinzukommen, wo du andere Entscheidungen triffst. Du siehst ganz genau, okay, da kann ich noch was machen, damit ich in einen anderen Weg reingehe. Das war schon alles wirklich, wirklich gut. Halt für ich zocke 2-3 Abende vielleicht, um wirklich alles von diesem Spiel zu sehen, wenn ich da Lust drauf habe. Ne? Mehr ist es dann ja auch nicht, aber auf einem sehr hohen, sehr, sehr schönen Niveau. Ne?
Absolut. Und wie jedes Spiel in diesem Genre ist es absolut relatable. Es fühlt sich einfach echt an, ne? Besonders wenn man das Gameplay macht und alles. Die Storys sind einfach so gut geschrieben. Heavy Rain war ähnlich, aber in einem, wie soll ich sagen, aktuellen, realistischen Zeitalter. Until Dawn war ja eher horrormäßig, was auch quasi unrealistisch war. Und das ist so das perfekte Zukunftsszenario, was sogar möglich ist. Und diese Fragen werden auch tatsächlich irgendwann gestellt. Ne? Das ist wie so eine potenzielle Zukunftsvision, wenn du so willst, das Spiel. Und das ist wahnsinnig interessant, weil auf die Fragen kommen auf uns zu und dann werden wir 10, 20 Jahren wieder an das Spiel zurückdenken, es reinschmeißen und sagen, oh, da, so wurde das da gelöst. Oh, so wurde der Aufstand vernichtet.
Ich wollte gerade sagen, es gab Aufstände, oh mein Gott, das ist jetzt wie im Real Life.
Was für mich diesen Realismus immer so anschürt, ist, dass die ja häufig bekannte Schauspieler nehmen und die dann in dieses Spiel reinprogrammieren. Für mich gibt das dann immer noch so einen Kick mit bei, oh, das ist wie eine Serie. Wisst ihr, was ich meine?
Absolut.
Aber das, was du gerade gesagt hast, Arthur, ist auch, wir sind ja wirklich gar nicht mehr weit weg davon, ne? Also wenn wir jetzt so gucken, auch heutzutage mit den ganzen KIs, die wir haben, da werden ja auch schon Fragen gestellt, was sind Sachen, wo die Grenzen der KI sind, wo die KI keine Antwort mehr geben sollte, ne? Oder wie oft, wenn man bestimmte Dinge an die KI gibt, kommen da ja jetzt auch schon so Rückmeldungen wie, auf diese Frage kann ich nicht antworten, wegen Gründen von was weiß ich, ne?
Eine Ethik oder
und
was auch immer, ne?
Genau, wegen Ethik und so. Und wir sind ja eigentlich schon relativ nah dran. Natürlich sind KI jetzt keine Androiden oder so, aber genau vor diesen Moralfragen, die wir in diesem Spiel natürlich noch viel krasser verdeutlicht haben, da sind wir schon, ne? Das ist schon heftig.
Ja.
Absolut richtig. Pass auf, wie du mit dem Staubsaugerroboter redest, Mann.
Hey, Freunde, ich sag jedes Mal, wenn ich KI, AI, wie auch immer interagiere, ne, Chatbots, sei es jetzt ChatGPT oder Siri, sage ich jedes Mal danach Danke oder schreibe danach Danke. Und es wurde
deswegen doch ist unser Arbeitsspeicher so teuer.
Genau, offiziell wurde doch von OpenAI gesagt, ey Leute, macht das bitte nicht. Das ist einfach nur Quatsch-Input, weil, also wofür? Bedankt euch bitte nicht bei der KI. Die sind die Sass. Bösen. Deswegen wird es kommen. Nicht ja, wegen Mann. Mir. Ich finde das gut.
Vielleicht drängst du ja die KI dazu, ein Bewusstsein zu entwickeln, weil die KI fragt sich, warum schreibt er bitte, warum schreibt er danke? Das ist kann krank. Warum macht er das?
Kann ich menschlich?
Dem müssen wir entgegentreten.
Bin ich menschlich? Ja, aber ich finde diese Frage immer sehr, sehr interessant. Ich finde, das ist in Spielen sehr oft gut verarbeitet. Sie zum Beispiel ein Nier Automata. Das ist immer echt schön, wenn solche Fragen aufgeworfen werden. Zumindest zu einem Teil trifft das ja auch auf Clair Obscur zu, ohne zu spoilern, ne? Dass du dir diese Fragen einfach stellen kannst. Ab wann beginnt eigentlich menschliches Leben? Ab wann sollte man nicht einfach das zerstören, was vor einem ist? Ob das jetzt ein Haufen Technik ist, Metall, was auch immer und ein paar Elektroden oder irgendwie was anderes, ne?
Ja, aber damit ihr euch alle dann auch auf die Zukunft vorbereiten könnt, lernt schon mal ein paar Quicktime-Events im Real Life, damit ihr dann auch gegen die Androiden gewinnen könnt, falls sie dann doch mal einen Aufstand machen, um hier den Abschluss zu dem Game zu finden. Detroit Become Human von uns eine A-Bewertung bekommen.
Das A steht für AI.
Nice. AI? Und weiter geht es dann mit dem nächsten Spiel, denn am 29. Mai kam Moonlighter. Genau, Moonlighter ist ein Action-RPG Roguelite von Digital Sun. Ich kann nicht richtig reden. genau, wer von euch hat's gezockt? Wer kann dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Johnny und ich haben es beide gezockt und wir haben es geliebt, oder?
Ach, sowas von, Alter. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh, was für eine geile Verknüpfung. Okay, also, ich bringe euch ins Setting. Du bist ein Händler, der einen Shop aufmacht. Schon mal geil, Shop-Simulation. Du musst Dinge verkaufen. Management, vor allem so Shop-Management und aller Art finde ich ja immer geil. Siehe eben Stardew Valley, siehe Graveyard Keeper, bla bla bla. Dafür gibt es ja 5 Millionen. Oder auch damals schon, sei es ein SimCity. So Micromanagement, verschiedene Dinge machen, geil. Und dann stellt sich die Frage, okay, woher hat er eigentlich seine Waren? Und das ist eben Will. Und Will geht in Dungeons, lootet da Monster und verkauft den Shit an Abenteurer. Das ist die Storyline.
So wie Zelda und, Dungeons.
Genau. Und dann gehst du eben in diese kleinen Dungeons. Du sagst es richtig, Zelda, 2D-Zelda ist es. So die Optik von oben top-down. Ne? Und du gehst da eben rein, hast verschiedene Dungeons, die du durchgehst. Hast Quests, Rätsel und so weiter und so fort. Du musst dich selbst aufleveln. Du hast Waffen, du hast Rüstung, Heiltränke. Du kannst craften, verschiedene Sachen, damit du immer weiter und weiter in die Dungeons vordringen kannst und natürlich dementsprechend auch bessere Items bekommst zum Verkaufen. Super geiles Modell, also super geile Idee, um irgendwie da so einen Loop hinzukriegen, dass du immer wieder Bock hast reinzugehen, immer wieder Bock hast, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann auch noch, was ich sehr, sehr geil fand, du hast auch dein Inventory, da musst du auch managen, weil du die Items, die du bekommst, teilweise nicht einfach ablegen kannst, wie du Bock hast, sondern die sind teilweise verflucht. Und diese Flüche sind sowas wie zum Beispiel, legst du dieses Item ab, ist das Item links daneben kaputt. Oder legst du das Item ab, ist das Item oben rechts davon, wird es automatisch nach Hause teleportiert und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Sachen, womit du dann eben umgehen musst, damit du beim Dungeon-Farmen auch so ein bisschen nochmal überlegen musst, wie manage ich jetzt gerade mein Inventory. Und ja, stirbst du, sind deine ganzen Items weg oder ein Großteil. Und ja, so geht's weiter. Habe ich irgendwas vergessen, Enrico? Willst du noch was hinzufügen? Entschuldigung.
Du hast nichts vergessen. Ich will nur dazu hinzufügen, das ist ein Spielsystem, was ich jahrelang gesucht habe. Ich habe auf dem Handy damals diese Minigames gezockt, wo man Schmied ist, Waffen schmieden muss und die kannst dann auch verkaufen und so weiter. Aber nichts hatte diesen Dungeon Crawler mit da drin, was für mich so eine geile Kombi war. Ich fand es zum Teil ein bisschen random, okay, wie sind jetzt die Preise von den Gegenständen, die du verkaufst? Das war wirklich einfach ausprobieren und gucken, was kommt an und was kommt nicht an. Und ein großer Kritikpunkt von mir dazu ist, das Spiel hat nur so grob 10, 15 Stunden gedauert. Ich hätte am liebsten 100 Stunden in diesem Spiel gehabt. Ehrlich. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Es war schlichtweg zu kurz für meinen Spielgeschmack, weil es mich so in den Bann gezogen hat.
Ja, das Spiel ist ein bisschen kurzweilig. Es gibt noch ein DLC, das erweitert das Spiel noch ein bisschen um ein paar Sachen, aber auch nicht zu krass. Das stimmt, es ist relativ kurzweilig. Aber ich muss dir widersprechen bei den Verkaufspreisen. Das hat das Spiel für mich auch so interessant gemacht, weil du bestimmst eben die Verkaufspreise und es gibt verschiedene Kunden, die eben durch die Gegend laufen. Es gibt auch Diebe, die du aufhalten musst und so weiter und so fort. Und dadurch, dass du dich langsam rantastest an die Preise, die Kunden haben dann eine Reaktion auf den Preis, wo du siehst, ah, guter Preis, ah, perfekter Preis, ah, schlechter Preis, weil ich habe es zu günstig oder zu teuer verkauft, ne? Und da musst du dich langsam heranführen. Sobald du einmal den Preis herausgefunden hast, wird das in deinem Buch abgespeichert und dann ist es immer automatisch drin. Ich fand das mega. Und das ist zum Beispiel mein größter Kritikpunkt an dem zweiten Teil. Der ist ja jetzt in Entwicklung, der ist im Early Access, den habe ich auch schon gespielt. Da ist das ganze Shop-System ein bisschen anders. Und das finde ich ein bisschen... Da ist das runtergedampft. Da musst du das ähnlich machen, aber nicht so wie eben im ersten Teil. Das finde ich ein bisschen doof. Dafür ist der ganze Roguelike-Dungeon-Crawler-Aspekt ungefähr 1000-mal geiler. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin in Moonlighter 2 noch heftiger eingetaucht als im ersten. Und da kannst du wirklich reingehen jedes Mal in den Dungeon und hast richtig Bock auf einen neuen Run. Im ersten Teil ist das eher so, dass du denkst, okay, ich habe jetzt diesen Dungeon abgeschlossen. Ich muss da jetzt nicht mehr unbedingt rein, weil ich da keine Items brauche mehr wirklich. Wenn du mal eins brauchst für irgendeine Aufgabe oder sowas, dann gehst du da halt nochmal kurz rein. Ansonsten gibt es keinen Grund, nochmal in diese Dungeons zu gehen. Das war ein bisschen schade, deswegen hast du da nicht wirklich Replay-Value. Das ist im zweiten Teil anders.
Ich habe es leider auch nicht gespielt, aber so wie vom Anschein her, ich kenne ja viele Spiele in dieser Art, ne, sei es Enter the Gungeon oder sonstiges. Mhm. Und Moonlighter sieht ein wenig so aus, als ob es das Gameplay auch repetitiv ist, weil potenziell zu wenig an Upgrades oder sonstiges da sind. Ja. Hast du nur deine, wie soll ich sagen, keine Ahnung, 7 oder sonstiges verschiedene Waffenarten, die haben alle das gleiche Moveset und Ende der Geschichte? Ja. Oder hast du tatsächlich während dem Run irgendwelche Progression, dass du Double Roll bekommst oder sonstiges?
Nee, das nicht. Nicht wirklich. Hm. Du hast, im ersten Teil ist es so, dass du zwar die verschiedenen Waffen hast, die kannst du aufrüsten, aber das ist ein typisches, okay, hast du Eisenschwert 1, hast du dann plötzlich Eisenschwert 2, das ist stärker, Punkt. Es hat dasselbe Moveset, alles easy. Das ist das Einzige, was es dort gibt. Es gibt mit dem, ich glaube, das war mit dem DLC, kam das erst rein, dass es da so auch sowas wie, ich weiß nicht, ob es auch Flüche waren oder irgendwie sowas, die konntest du aus den Dungeons ziehen, die waren nur für die Dungeons und das ist quasi wie so ein Perk, den du nur für diesen Run hast. Aber viel zu wenig, viel, viel, viel zu wenig. Also was das angeht, da bist du gar nicht großartig frei in deiner Skillung oder dass du da on the fly Sachen freischaltest, war nicht wirklich so.
Im und zweiten, die Bosse, die absolut. Waren auch repetitiv, ja. fand ich. Also wenn du die einmal geschafft hast, weißt du ganz genau, wie die gehen.
Ja, genau. Mhm. Genau. Also es macht Bock, es einmal durchgespielt zu haben. Es hat meiner Meinung nach kein Replay-Value. Es ist wunderschön gestaltet. Es hat eine schöne Grafik. Es hat ein richtig cooles Management-Ding am Laufen, was du in dieser Art noch nirgends gesehen hast. Das heißt, einfach nur, um sich so ein bisschen Bock zu machen auf den zweiten Teil, wenn ihr Lust habt, macht das gerne mal. Und ja, ich fand's mega. Ne?
Der erste Teil kostet 19,99 und ich habe gerade parallel geguckt. Wenn ihr diese Folge hört, kostet es auf der Switch, falls ihr eine habt, 3,74 €.
Ach, also krass.
Das ist auf jeden Fall wert. Gönnt euch.
Super. 100% geil. Schnapper.
Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ja, was ich jetzt über Moonlighter gelernt habe, Johnny würde gerne in seinem Job seine Ware selber aus dem Dungeon holen.
Ja, ja absolut.
Kannst du ja mal ansprechen, wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir unterm Laden Dungeon haben, aber wenn ja, bin ich unterwegs.
Vielleicht habt ihr einen und du weißt es nur noch nicht.
Wir werden sehen.
Genau, Moonlighter hat von uns nämlich eine A-Bewertung bekommen. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Game. Das kam raus am 7. September und ist Marvel's Spider-Man. Jo, ein Action-Adventure-Game von Insomniac Games. Wie der Name schon sagt, wir spielen Spider-Man, Marvel Spider-Man gerade durch die Marvel-Filme rund um die Avengers, da auch sehr bekannt geworden. Hier auch genau diese Geschichte, sage ich mal, nur eine parallele Geschichte, die jetzt nicht in den Filmen vorkommt. Ein sehr actionlastiges Spiel, wo wir, also eigentlich so ein typisches Superhelden-Spiel, fand ich aber ziemlich gut gemacht insgesamt. Also wir kannten ja schon vorher viele Spider-Man-Spiele. Man hat halt einfach dieses Moderne rausgefühlt. Ne? Also alleine das Bewegen durch diese Open World, also durch New York, das war so geil, das hat so Bock gemacht. Ne? Du hast viele Orte in New York einfach so besuchen können, als wärst du wirklich in New York. Was richtig geil war. Die Story war sehr cineastisch aufgebaut. Du hast sehr viele... Ja, du hast teilweise wirklich das Gefühl gehabt, dass du den Film spielst. Ne, natürlich dann mit sehr vielen Kampfszenen. Kämpfe waren wieder sehr stark, wie man es aus Superhelden-Games kennt. Aber dann auch viele Gadgets, die du dazu bekommen konntest. Dadurch, dass du bestimmte Dinge gefunden hast, dass du dann aufgelevelt bist. Die Nebenmission fand ich auch eigentlich relativ cool gemacht. Es war jetzt nicht so, dass es so typisch Open World, es gab auch so Sammelsachen und so, aber nicht so, dass man wie in vielen anderen Games sehr schnell Langeweile bekommt. Also ich hatte das Game, glaube ich, auch zu platiniert, weil ich das einfach so geil fand, auch durch New York zu schwingen und so. Insgesamt mega cooles Game gewesen.
Gab es da auch die Pizza-Mission?
Leider nicht.
Schade. Insomniac Games sind aber nicht diejenigen, die auch die Batman-Spiele gemacht haben. Ne? Das war irgendwie, glaube ich, Sledgehammer Games oder sowas. Oder Something Something, ich habe es nicht ganz im Kopf. Aber die haben ja gar nicht so wirklich Erfahrung gehabt mit Action-Superhelden-Games, oder? Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Die haben so Ratchet & Clank und sowas gemacht. Wie hat sich das denn, was mich, ich habe es ja nicht gespielt, was für mich am wichtigsten ist an so Spider-Man-Games, ne? Gerade wenn ich an damals zurückdenke, ich glaube, mein letztes Spider-Man-Teil war tatsächlich Spider-Man 2 auf der PlayStation 2, was ja am geilsten und am meisten Bock gemacht hat, war ja das Schwingen durch die City, die Bewegung. War das hier auch geil? War das nice? Hat sich das flüssig und geil angefühlt?
Das war mega geil. Also du hast richtig gemerkt, dass es halt viel moderner gemacht wurde. Ne? Mhm. Du hattest viele Möglichkeiten auch dadurch, dass du bestimmte Bewegungen gemacht hast, immer schneller zu werden. Du konntest auch mit der Umgebung extrem interagieren, ne? Also dass du dann Wallruns gemacht hast und dann wieder sehr flüssig in die Schwinganimation reingegangen bist. Du konntest Also es hat sich wirklich sehr realistisch angefühlt. Also so wie du, als wärst du wirklich Spider-Man und würdest durch New York City schwingen. Mhm. Und das fand ich richtig cool gemacht. Und es war trotzdem von der Steuerung so einfach gehandelt, dass eigentlich jeder, auch jemand, der nicht so viel zockt, ne, da schnell reinkommt.
Okay, geil.
Mhm. Ein bisschen gescriptet. Was man in Insomniac Games einfach anlasten muss, in dem Sinne, im positiven Sinne, ist, dass die sehr darauf geachtet haben, die Spider-Man-Spiele auf jeden Fall comicgetreu zu machen. Und das feiern die Leute am meisten, würde ich behaupten. Die größte Kritik an Filmen, Spider-Man, Batman, sonstiges, ist ja auch viel, dass die vom Comic irgendwelche Abweichungen gemacht haben, dass die Fans, die OG-Fans absolut verurteilt und als Schmutz empfunden haben dementsprechend, weil das vielleicht keinen Sinn dann ergeben hat in der weiteren Story oder in dem kompletten Universum dann, na, wie die Story aufgebaut ist, vom Grundstein. Und da haben die sehr drauf geachtet. Ne? Und das war ein Riesenlob von den Fans auch, dass die Story detailgetreu ist, comicgetreu. Und das ist das Geile.
Ach, nice. Und ansonsten halt wahrscheinlich ganz klassisch so ein bisschen Open the World mit verschiedenen Aufgaben. Schwing dich hierhin, hier hast du Sammelkrams, hier hast du eine Mission etc. Ne?
Das ist natürlich immer repetitiv gewesen bei jedem Spider-Man-Game.
Ja, ja, klar.
Na, du hast dann à la Assassin's Creed am Ende, ja, musst du bestimmte Missionen Pizza ausliefern und sonstiges, ne? Das gab's immer.
Ja, das ist immer so mein Ding, ne? Ich stehe nicht zwangsläufig genau auf diese Art von Gameplay. Alle paar Jahre gerne mal so ein Teil. Es ist ja, ich sag mal, wenn du jetzt ein Ghost of Yotei zum Beispiel nimmst oder Tsushima, ist es ja quasi vom Aufbau sehr ähnlich, ne? Du hast eine größere Welt, wo du halt deine Sachen erlebst, dann hast du Nebenaufgaben und die holen mich dann manchmal mehr ab. Ich muss mich quasi immer entscheiden, was will ich jetzt gerade zocken, weil dann werde ich die nächsten 3 Jahre keins dieser Spiele anfassen. Wisst ihr, was ich meine? So ticke ich da.
Was auch absolut verständlich ist, ne? Weil dieses Sammeln ist irgendwann vorbei. Ich meine, rein für die Story allein schon, ne? Weil die ist, wie Hase gesagt hat, sehr cineastisch gemacht, sehr, sehr gut und alles. Und es lohnt sich einfach nur, die Story durchzuspielen. Und ich kenne das aber auch, ne? Wenn es neben Shit zu tun gibt, dann möchte man den auch machen, weil man will ja nichts verpassen. Fear of missing out, ne?
Voll.
Und ich glaube, dieses Sammelzeug ist immer stark damit verbunden, was für ein Reward es gibt, ne? Weil wenn du Assassin's Creed Rewards guckst, okay, dann gibt's eine Waffe, die ist 2 Punkte stärker als die alte Waffe, so nach dem Motto. Das ist dein Reward. Bei Elden Ring haben wir eine Höhle entdeckt, gehen da rein, kriegen eine absolut neue Waffe, die absolut verrückt ist, mit was anderem skaliert, dein Bild nochmal auf ein anderes Level bringt und alles. Mhm. Es ist viel belohnender auf jeden Fall, obwohl es tendenziell ja auch nur Sammeln ist, ne?
Naja.
Also ist immer die Frage, wie das umgesetzt wurde.
Ja, aber ich muss sagen, die ganzen Action-Szenen oder das Kampfsystem sieht schon echt geil aus. Ne? Ich glaube, das spielt sich sehr flüssig und fühlt sich wuchtig an und macht Bock.
Gerade, du hast in dem Kampfsystem auch sehr viele Möglichkeiten von Kombos. Ne? Gerade dadurch, dass du immer unterschiedliche Netze und sowas auch noch freischalten kannst du mit dem Spinnensinn dann auch immer ausweichen kannst und so, ist das schon sehr cool gemacht. Also dieses Kampfsystem ist wirklich sehr, trotzdem sehr einfach, aber man fühlt sich so an, als würde man wirklich viele unterschiedliche Kombos machen.
Geil.
Genau. Ja, aber so viel zum Marvel Spider-Man. Vielleicht quatschen wir dann nochmal ein paar Jährchen später, kam ja der zweite Teil raus, dann über das Game. Marvel Spider-Man von uns eine A-Bewertung bekommen.
Ja, bis jetzt alles A-Games hier.
Genau, Wodka Orangensaft. Und damit kommen wir zum 2. November. Dort bekamen wir Red Dead Redemption 2. Ein Open World Action Adventure von Rockstar Games. Das ist Grand Theft Horses, also GTA. Wie schon im ersten Red Dead Redemption Teil. Wir gehen zurück in den Wilden Westen und spielen aber die Story vor Red Dead Redemption 1 um Arthur Morgan. Und eigentlich vom Spielprinzip sehr ähnlich wie Red Dead Redemption 1, nur merkt man natürlich, dass dort viel viel Neues dazugekommen ist, die Technik viel besser geworden ist, die Grafik viel geiler geworden ist, auch die Welt nochmal viel größer, also es gab viel mehr zu tun. Eine so typisch Rockstar-Games, so realistisch, ne, so, das ist wirklich so immer so ein ausschlaggebender Punkt bei Rockstar. Jede Kleinigkeit wurde bedacht.
Ja, wirklich jede Kleinigkeit. Also, ich glaube, eins der Beispiele, die Enrico bringt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, dass die Hoden der Pferde je nach Wetterlage entweder größer oder kleiner werden.
Nein, das kommt ganz sicher nicht von mir.
Was, war das nicht von dir?
Okay, nein.
Dann habe ich's vercheckt, aber sowas.
Ein anderer Enrico.
Ja, das muss ein anderer Enrico sein. Oder dass zum Beispiel, je nachdem, welche Felle du von den Tieren abgezogen hast und die auf dein Pferd legst, dass da das jeweilige Fell auch zu sehen ist, schön über den Sattel gelegt und sowas. Also da sind so viele Sachen drin, dass dein Bart wächst und du dein Bart aktiv siehst, wie es über Tage langsam und langsam stärker bewuchert wird. Also ganz, ganz viele Sachen drin, die diese Welt lebt und atmet wahnsinnig stark.
Wir hatten, da merkt man Rockstar Games, ne? Wir haben sehr viele Spiele im Wilden Westen Setting gehabt. Wir hatten sehr viele Spiele im Weltraum Setting, sehr viele Spiele im Fantasy Setting. Und Rockstar Games, immer wenn die ein Spiel bringen, egal welches Setting es ist, immer ist es quasi fast das beste Spiel in diesem Setting. Sehr detailgetreu, qualitativ, auf dem höchsten Level natürlich, ne? Sei es grafisch, sei es storytechnisch und die Möglichkeiten, die du hast. Wie ihr gesagt habt, die haben an alles gedacht und ich kenne da Beispiele. Es kursieren Videos rum, die sind unglaublich, von einem Inzestpärchen, die quasi sich dann wundern, wenn du dich töten lässt von ihnen, ne, und du dann wiederkommst, dass die, hä, warum bist du hier? Wir haben dich doch getötet, so nach dem Motto, ne? So, und du kommst dann wieder und die erinnern sich quasi dran. So ein komisches Detail einfach eingebaut, ne? Und immer irgendwelche Secrets und irgendwelche Easter Eggs und alles. Ach, Rockstar einfach.
Ja, es ist echt crazy. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Jetzt in letzter Zeit kam ein neues Secret raus, das noch keiner wirklich gelöst hat in dem Spiel. Irgendwas mit einer Spinne, die auf die World Map gelegt wird, also die Zeichnung einer Spinne, die auf die World Map gelegt wird, die auf verschiedene irgendwie Laternen oder Fackelpunkte zeigt, wo du hingehen musst, um irgendwas abzuschießen oder zu aktivieren, um also irgendwas ist da gerade eben im Gange, so ganz verfolgt habe ich es nicht. Aber ja, die sind einfach so crazy im Worldbuilding. Und wie du auch sagst, Arthur, storytechnisch wird da natürlich auch wieder aufgefahren. Das sind immer, jetzt natürlich ist Arthur Morgan kein nahbarer Charakter, so, ne? Keiner von uns weiß, wie es ist, als Gesetzloser im Wilden Westen durch die Gegend zu reiten, aber sie sind fürchterlich gut geschrieben und so, dass du das Gefühl hast, ja, Mann, das ist ein echter Mensch, so. Und das sind auch echte Menschen, mit denen ich hier interagiere. Außer dem betrunkenen Raufbold, der irgendwie durch die Gegend läuft, dem ich jetzt gerade eben kurz auf die Fresse haue. So, ne? Aber jeder Charakter, der wichtig für die Story ist, ist gut ausgearbeitet und geschrieben. Und es kommt doch schon zu echt krass emotionalen Sequenzen in diesem Spiel. Ne?
Und das ist ja genau das Ding. Ne? Also keiner von uns weiß, wie es im Wilden Westen war und wie das Leben dort war.
Warum nicht?
Und mit Red Dead Redemption.
Warum nicht?
Das war so kurz vor Mauerfall, da war ich.
War das schon da. Das Mittelalter?
ja, ungefähr. Es gibt Knarren, also ja.
Und aber dieses Spiel gibt einfach so eine Detailtreue und so eine Realistik mit, ne, dass man sich wirklich vorstellen kann, genau so war es damals. Genau 1:1 so muss es damals gewesen sein. Und das kriegt Rockstar Games mit allen Games hin. Ne? Voll. Einfach genial, was sie da auf die Beine stellen.
Ja, aber wer auch, wenn nicht Rockstar Games kann es, ne? Wir haben es schon so oft gesagt, die haben die Ressourcen, die haben das Vertrauen der Spieler, die haben es sich erarbeitet, die haben, ich weiß nicht wie viele Multimilliarden auf dem Konto aufgrund von GTA und GTA Online, die können sich's leisten, ne?
Auf jeden Fall. Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Spiel, weil wir ja auch schon über Red Dead Redemption 1 gesprochen haben. Ansonsten ist es ja auch sehr ähnlich, nur nochmal schöner gemacht. Red Dead Redemption 2 hat von uns eine S-Bewertung bekommen.
Gier.
Und weiter geht es dann am 16. November mit Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli.
Oh yeah!
Da habe ich gar nicht viel zu sagen, Enrico. Pokémon deins.
Enrico?
Enrico, dein Mikro.
Enrico,
ist
dein
aus.
Mike. Er redet schon die ganze Zeit. Beste Spiel auf der Welt. Ich habe noch nie etwas Besseres gesehen. Game Freak ist perfekt.
Und deswegen ist das der beste Endboss.
Und deswegen mag ich die Demon.
Ich habe einfach nur gesagt, Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sind ein Spin-off. Nintendo ist nachher nämlich zur Entscheidung gekommen, hey, jedes Jahr ein Pokémon kriegen wir ganz schwer hin, besonders mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir alle programmieren müssen, so viele Pokémon, bla bla bla. Und dann haben die angefangen, Spiele outzusourcen von Game Freak. Und Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli ist eins dieser Spiele, ich glaube mit eins der ersten Spin-offs, die so gestaltet worden sind in der neuen Generation, wo der Ansatz, der ist von Pokémon Go. Du bist in der allerersten Region, rot, blau, grün, je nachdem in welchem Land oder aus welchem Land du kommst und auch gelb. Hier dann aber mit der Fangmechanik aus Pokémon Go. Du hast einen Pokéball, den kannst du werfen mit deinem Switch-Controller und die Pokémon laufen auch tatsächlich in der Overworld hin und her. Pikachu ist auf deiner Schulter, so wie man es kennt, und das hat dem ganzen Spiel einen extrem geilen Charme gegeben. Die ganze Grafik ist besser geworden, ein bisschen realistischer, ein bisschen hochwertiger geworden. Und es war so interessant, die ganzen Pokémon auch zu sehen, wie sie in den ganzen Biotopen wirklich rumlaufen, wo die da sind. Es gab viele Methoden, wo man Shiny hunten konnte und dann eigentlich nur noch warten musste, wenn du einen bestimmten Streak hattest. War total interessant, total genial. Ich habe es mega geliebt. Meine Empfehlung für junge Leute, die Pokémon spielen möchten, ja, wo es greifbarer ist, weil es schlicht gestaltet ist, das alte, einfache Kampfsystem ist, wo man Pokémon noch mechanisch fangen kann mit der Methode, aber ansonsten genauso, wie man die allererste Generation kennt, nur in schöner und hübscher.
Und in fürchterlich simpel und einfach, ne? Ich erinnere mich, dass das Spiel sehr, sehr einfach war, dass du super easy durchgekommen bist, genau, wenn du wusstest, was die Konter sind. Ganz simpel und easy. Ich muss aber sagen, ich war, als ich gesehen habe, dass diese Games rauskommen, oder ja, ne, die zwei Versionen, ich fand es richtig geil. Ich hatte Bock, da mal wieder reinzustarten, obwohl ich ja ein bisschen auf dem ganzen, ja, Nintendo macht keine geilen Pokémon-Spiele mehr, schon lange drauf bin auf diesem Trip, aber als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, wenn die es hinbekommen, diese Grafik für künftige Spiele hinzukriegen, diese 3D-animierten Pokémon, die in der Overworld herumlaufen in dieser Art und Weise und dann verknüpfen mit dem klassischen Pokémon-System, nicht so wie es jetzt Arceus ist oder der ganz neue Teil war ja, glaube ich, nochmal was anderes, irgendwie so Battles, ne?
Ja, das
hieß
war,
der nochmal?
Boah, wie hieß Legenden ZBSA?
Ja, genau, das war ja auch wieder was anderes, ne? Aber ich dachte damals, oh, wäre das geil, wenn das Ding ist, ne? Und ich habe es auch gezockt, ich fand es richtig nice, ich fand es schön, wieder in diese Welt reinzukommen. Es ist ja, wie du sagst, auch einfach nur quasi Pokémon Rot und Blau und Gelb dementsprechend oder Grün in Japan, einfach nur in schön und neu. Ich fand es mega, es hat mir richtig Spaß gemacht. Man hat dann gesehen, Nintendo geht den Weg nicht weiter und hat die Spiele nicht mehr so aufgebaut. Ich finde, die Spiele danach sahen für mich schlechter aus, wenn wir jetzt zum Beispiel über wie hießen sie nochmal, Scarlet und Violet?
Ja, Scharlach.
Und ne, Popo. Sahen für mich schlechter aus. Popo, genau, waren für mich nicht auf dem Level, wo ich dann auch einfach mir selbst sagen muss, ja, warum? Warum? Hier habt ihr es hinbekommen und plötzlich geht ihr irgendwie wieder zurück so. Ihr könnt ja gerne auf die neuen Arten reingehen, in die neuen Systeme, in die neuen Pokémon, das Spielgeschehen tiefer und schwieriger gestalten. Aber warum habt ihr das nicht weitergeführt? Das habe ich nicht verstanden.
Weil es keine Open World ist, weil die Konsole das nicht hinkriegt. Das ist hier abgeschreckt alles gewesen. Kleine Biotope, kleine Hubs. Das war
ja
bei den neuen Teilen nicht mehr so.
Das stimmt, aber das hat mich einfach irgendwie dann auch genervt. Aber ja, mit Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli hatte ich persönlich echt viel Spaß.
Ja, safe. Ihr habt das nicht gespielt, Jungs, oder?
Nee, das leider nicht, aber ich denke auch, qualitätstechnisch sieht das auf jeden Fall besser aus auf der gleichen Konsole. Mhm. Rein optisch schon. Vielleicht hätte man bei Scarlet und Purpur auch die Hogwarts-Methode verwenden sollen. Ne? Einfach mal abstecken, Loading Screen dazwischen packen und fertig. Ja, das hätte dem Spiel gut getan. Aber
mich hätte es nicht gestört.
Dann macht man keine Open World einfach. Ne? Wenn man nicht die technischen Möglichkeiten, nicht die Leistung dementsprechend hat, dann funktioniert das nicht. Ich bin gespannt. Jetzt der neue Teil Legenden A bis Z ist ja draußen und auch auf der Switch 2. Da läuft es natürlich gut. Aber die Zukunft von Pokémon interessiert natürlich. Mal gucken, vielleicht bei 2.000 oder 3.000 Pokémon insgesamt steige ich wieder ein. Und dann wird das aber auch, keine Ahnung, auf der Switch 3 sein. Nichtsdestotrotz interessiert mich, ob die bei der Switch 2 auch alles, wie soll ich sagen, rausholen werden, dass zum Ende der Switch 2 die neuen Pokémon-Teile auch genauso schlecht laufen wie auf der Switch 1 die letzten Teile. Aber mal schauen.
Ja, die neuen Teile sehen ja vielversprechend aus, erstmal von dem, was man gesehen hat. Ne, Wind und Wave ist es ja, glaube ich.
Ja.
Die sehen irgendwie cool aus. Wenn die grafisch das irgendwie hinkriegen, auf einem einigermaßen vernünftigen Niveau zu sein und ein bisschen was, ja, einfach ein bisschen Neuerung reinbringen, dann hätte ich auch fast wieder Bock. Es ist schon einige Zeit her, dass ich ein Pokémon-Teil wirklich aktiv gespielt habe. Ne? Man möchte ja trotz alledem irgendwie der beste Pokémon-Trainer auf der Welt sein. Man hat ja Bock. Ich finde das Spielsystem ja einfach geil. Ne? Pokémon fangen, trainieren.
Ich bin der Beste.
Ich will ja, der Allerbeste auch sein.
Stimmt.
Alter, ja, keiner vor dir war.
Ganz allein.
Ich glaube, du hast es verwechselt. Ich glaube, du hast es verwechselt mit Digimon.
Mit Digimon wahrscheinlich. Oder Monster Hunter.
Oder Monster Hunter. Ich will der allerbeste Monster Hunter sein. Keiner vor mir war.
Ich schlachte sie. Ja.
Okay. Du schlachtest sie? Aber das ist nicht mehr bei Pokémon.
Nee.
Aber wir sind zwar noch nicht die besten Pokémon-Trainer geworden, aber der beste Podcast und deswegen zählt auch unsere Bewertung sehr viel. Und Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli hat von uns eine B-Bewertung bekommen.
Mhm. Wie der Beste sein. Was?
Keiner vor mir war.
Und damit ihr nicht weiter singt, kommen wir zum letzten Spiel des Part 2. Das kam nämlich raus am 7. Dezember und ist Super Smash Bros. Ultimate.
Oh yeah!
Genau, ein neuer Super Smash-Teil von Bandai Namco und Soda auf der Nintendo Switch. Super Smash, glaube ich, muss man niemandem erklären, was das ist. Ein richtig geiler Brawler.
Der Brawler.
Der Brawler, auf jeden Fall. Viele haben es versucht nachzumachen, keiner hat es geschafft, so geil zu werden wie Super Smash Bros. Und hier eigentlich alle Charaktere, die man jemals in irgendeinem Super Smash hatte, plus noch zusätzlich aus vielen anderen Universen.
89 an der Zahl, 89 Charaktere. Genau,
allgemein mit allen DLCs und allen Charakteren, die es dann gab, waren es 89 Charaktere, die wir zur Auswahl hatten. Ein unglaublich geiles Game. Was gibt es Geileres, als zu viert dann auf dem Sofa zu sitzen und sich so auf die Fresse zu hauen und danach Super Smash zu zocken.
Genau, ich wollte den Gag gerade auch bringen.
Nice. Richtig schwitzen.
Ja, das Ding ist, kam nicht mit Ultimate kam nicht dann auch dieses Meme auf, so von wegen der und der joins the fight, weil die einfach gefühlt alle zwei Tage irgendwie jemand Neues angekündigt haben. Denkst du, was? Der auch noch? Und der und hier und jener? Stimmt. Und da ist ja gefühlt jeder drin, Alter.
Das war ja mit den ganzen Memes auch. Generell.
Ja, ja.
Das ist, haben die so gut gemacht, das Marketing funktioniert ja immer richtig, richtig gut, wie die Charaktere vorstellen, wenn die neuen DLCs kommen. Ich liebe dieses Spiel, das ist für mich der Brawler. Ich mag generell keine Fighting Games, so wie Tekken, Street Fighter und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Aber dann wirklich mit euch Jungs auf dem Sofa zu sitzen und dann zu zocken, egal ob 1-1 oder alle gegen alle in der Viererrunde. Hier geht es ja sogar mit 8 Charakteren sogar, wie ich verstanden habe. Doch, das ist mit 8 Charakteren tatsächlich. Gibt's nicht so mit 16?
Keine Ahnung, nee, das glaube ich nicht.
Ich google das gleich parallel.
Ich habe keine Ahnung.
Und es hat so viel Spaß gemacht. Das kannst du wirklich den ganzen Abend lang zocken. Tryharden, die ganzen Items, Modis, die es gibt und so weiter und so weiter. Du hast da so eine Möglichkeit. Ich liebe es extrem.
Also ich als Casual Super Mario Bros. Enjoyer, ja. Vor allem der nur mit den Jungs dann irgendwie mal abends auf einer Party zockt oder keine Ahnung was, wenn wir irgendwie zusammensitzen. Das ist auf jeden Fall der Teil für mich. Es gibt keinen besseren als den. Ich kann nicht so tief in die Geschichte reingehen, weil mir ist es jetzt egal, ob jetzt in Melee zum Beispiel vielleicht das Fighting insgesamt besser ist, weil da irgendwie was gemacht wurde, oder ob im Brawl der und der Charakter drin ist, der sich super gut gespielt hat, oder ob in der N64-Variante die meisten Maps zur Verfügung standen, was natürlich Quatsch ist, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier hast du einfach super viele Kämpfer, super viele Maps. Du kannst einfach Bock haben, Spaß haben. Es ist die beste grafische Variante. Und gib ihm einfach, ne, schön auf die Fresse. Es gibt auch einen schönen Story-Mode, wenn man da Bock drauf hat. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne?
Acht Spieler sind es, ich habe gerade nachgeguckt.
Acht Spieler. Ich bin da echt absolut deiner Meinung, Johnny. Und das ist so gut, das Spiel. Ich weiß nicht, warum. Ich bin auch absolut casual. Und aber die Steuerung ist ja an sich simpel. Du hast einen Attack-Button, du hast einen Special-Button. Diese können dann jeweils nach gleichzeitiger Richtungstastenbedienung gedrückt werden. Dann machst du andere Schläge, andere Fähigkeiten oder sonstiges. Dann hast du einen Jump-Button und Verteidigungs-Button. So, und mehr hast du eigentlich nicht. Und das bei jedem Charakter gleich. Aber nichtsdestotrotz fühlt sich jeder Charakter so unique und anders an, ne?
Mega.
Mhm. Und weil es einfach so viele Charaktere sind, finde ich das so interessant, alle auszuprobieren, dies, das, was kann der, was macht der. Da ist ja auch viel mit, jetzt gehe ich natürlich wieder E-Sport rein, in Anführungszeichen, aber countertechnisch ist es ja auch schon für Casuals relevant, würde ich behaupten. Wenn du Ganondorf als Gegner hast, dann nimmst du nicht irgendwie Donkey Kong, sondern dann nimmst du Sonic zum Beispiel, ne? Weil du dann einfach schneller bist, den aufmachen kannst.
Ein Punkt, den du gesagt hast, Arthur, das finde ich auch mit einer der wichtigsten Punkte bei dem Game. Du hast eine so extrem simple Steuerung und kannst trotzdem kompetitiv so krass werden. Ne? Mit so einer simplen Steuerung hast du so viele Möglichkeiten, weil das Spiel einfach so ausbalanciert ist in so vielen Bereichen, dass egal, ob du ein Anfänger bist oder ein Megaprofi, jeder hat Spaß an diesem Game.
Mhm, total.
Absolut. Brawl hat ja damals auf der Wii U viele Probleme gehabt, wo dann ja auf den Turnieren immer gerufen worden ist, Sakurai, wenn ein Charakter stolpert und so weiter. Die haben diese ganzen Fehler, diese ganzen Babyprobleme alle behoben. Das Spiel ist kompetitiv so stark unterwegs.
Absolut. Ja, aber auch, dass du einfach sagen kannst, wenn du jetzt auf dem Sofa chillst mit deinen Jungs und bist am Zocken, ne, dann suchst du dir einfach deinen Lieblingscharakter irgendwie aus oder spielst drei verschiedene über den Abend, weil du die einfach cool findest. Du hast ja die Auswahl, ob du jetzt Bock hast auf Mario oder du spielst gerne mit Link oder du spielst gerne mit Toad oder wen auch immer, Banjo und Kazooie im Team. Du kannst Cloud spielen, du kannst Sephiroth spielen, du kannst gefühlt du kannst jeden spielen, auf den du irgendwie Bock hast, weil einfach so viele Charaktere dabei sind. Das macht ja den Charme da einfach aus, ne? Und es ist einfach ein geiles Game. Und wenn man Bock hat, nicht auf Couch-Koop oder auf Online-Modus, du kannst ja auch viel alleine spielen, ne? Wenn du Bock hast, dich zu verbessern, die Charaktere kennenzulernen und irgendwie davor zu streiten, Sachen freizuschalten. Es gibt ja, glaube ich, in diesem Teil, ich weiß nicht, ob es die vorher gab, ich glaube nicht, diese Geister, die du ja auch leveln kannst, das sind dann so, ja, so kleine Gimmicks, die dir so ein paar Bonis geben im Kampf, ne? Da ist echt viel drin, wo du eine Menge an Zeit reinballern kannst, wenn du möchtest.
Oh, apropos, du hast mich gerade auf einen Punkt gebracht. Die haben hier eine Amiibo-Funktion. Sergei hatte nämlich damals ein Amiibo gehabt, den hat er mir geschenkt. Die kannst du ins Spiel mit reinbringen und dann hast du so eine Art, ja, Computer-KI und gegen die kannst du kämpfen und der lernt, wie du kämpfst und der versucht dich ständig zu kontern. Und das ist so crazy. Korrekt. Dann kannst du dann hochleveln und dann kannst du verschiedene von diesen KIs gegeneinander kämpfen lassen.
Das ist mega cool. Und man muss überlegen, 2018 ist das Spiel rausgekommen. Es ist fast 8 Jahre alt. In einem halben Jahr ist es 8 Jahre alt. Und es ist immer noch aktuell. Also, wir sind uns alle einig, würde ich behaupten, dass mit der Switch 2 wir einen neuen Teil bekommen werden.
Sakurai, wo nächste Teil? Sag, wo nächste Teil?
Ich hoffe früher als später, das auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, wegen solchen Sachen, dass bei Brawl Sakurai ausgebuht wurde in dem Sinne und die Community gelernt hat, das Ding E-Sport-technisch durch die Decke geht, ne, also immer noch sehr, sehr stark dabei ist, werden die den nächsten Teil noch weiter rocken, habe ich das Gefühl. Ich hoffe es zumindest. Aber da freue ich mich schon hart drauf. Das wäre das und ein neuer Zelda-Teil wären tatsächlich die einzigen Sachen, wo ich sagen würde, Switch 2 vielleicht, na?
Ja, verstehe ich. Weiß man. Ich finde aber auch, solche Spiele haben es ja auch immer fürchterlich schwer, einen weiteren Teil rauszubringen, weil überleg mal, du kriegst jetzt ein Super Smash Bros. Galaxy, keine Ahnung, ja? Das ist der nächste Teil. Du hast dort von Haus aus erstmal, whatever, lass es 30 Charaktere sein, was schon sehr viel wäre, ne? Dann fehlen immer noch 50 oder 60 zum aktuellen Status Quo. Was, glaube ich, immer so ein Punkt ist, wo man sich denken kann, warum soll ich denn jetzt den neuen Teil spielen, wenn ich hier so viele zur Auswahl habe, ne? Oder auch Maps oder keine Ahnung was. Es gibt einfach unfassbar viel Content. Ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum Mario Kart World nicht so gut angekommen ist, weil der Teil davor, ich habe vergessen, wie er hieß, war das einfach nur 8, 9, 10, irgendwie so?
8, glaube ich.
8, ja. Ja, ne? Genau. Weil der schon so viel Content hatte und irgendwie mit dem neuen Teil natürlich auch in eine neue Richtung gegangen wurde mit der World-Komponente, Open World, dass die Leute gesagt haben im Kollektiv, ja, finden wir irgendwie nicht geil, wir zocken den alten, weißt du, das ist so immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob die da hinterherkommen können.
Potenziell nachpatchen wäre ja nicht das Problem.
Nee, natürlich nicht.
Die einzige Sache ist, wo ich jetzt schon sage, das wird kommen, wir kennen Nintendo und dann bist du im Endeffekt, wenn du alle Charaktere haben willst und quasi der letzte Patch des Games aufrollt und der letzte Charakter gedroppt wird, dann hat dich das Spiel 1200 Euro effektiv gekostet. Ohne Konsole.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Das fand ich halt so krass an diesen. Also jetzt bei Super Smash Ultimate war es ja so, dass du, ich glaube, 74 Charaktere mit dem Grundspiel bekommen hast und dann nochmal 15 mit den ganzen DLCs und sowas alles. Und du müsstest fast jeden Charakter einzeln kaufen. Mhm. Ne? Und selbst wenn es dann nur 5 Euro pro Charakter sind, bei 15 Charakter hast du auf einmal schon wieder den Preis des Spiels weg, ne?
Ja, Mann.
Und das finde ich so ein bisschen schade.
Ja, aber was willst du machen? Dafür ist das Spiel jetzt aber auch schon 8 Jahre quasi in unseren Händen und wird immer weitergeführt und gibt dir Content und Grund, es zu spielen, wenn du da Bock drauf hast, ne? Also ist immer so und so, ne?
Und wie Arthur sagt, es altert einfach nicht.
Nee, das stimmt.
Holt es euch, wenn ihr richtig schwitzen wollt.
Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir noch zur Bewertung. Und von uns hat Super Smash Bros. Ultimate eine S-Bewertung bekommen.
Wieso das anders sein?
Smash!
S Damit wären Smash. Wir auch durch mit den Games für 2018 und würden rübergehen zu den Honorable Mentions. Games, die es nicht auf die Platzierung geschafft hat, weil wir es entweder nicht gezockt haben oder es ein Folgeteil ist von einem Spiel, das wir schon genug besprochen haben, aber trotzdem erwähnt werden sollten. Und da haben wir als erstes Game Celeste.
Ja, Celeste eben als Action-Plattformer hat wohl einige Wellen auch geschlagen, geht so ein bisschen in die Richtung wie Super Meat Boy vom Schwierigkeitsgrad und eben durch die verschiedenen Levels jumpen, hat einfach dieses Genre so ein bisschen wieder hervorgeholt, weil es ein bisschen gestorben ist, aber auch verfeinert und ein paar neue Sachen reingebracht. Ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen und ja, hat einiges gemacht damals, muss man sagen.
Als nächstes Game haben wir Assassin's Creed Odyssey. Ja, mal wieder ein neuer Assassin's Creed-Teil. Hier auch sehr RPG-lastig im alten Griechenland. Ja, eigentlich das Gleiche wie auch Origins und nicht viel.
Immer das genau. Gleiche.
Immer auf jeden Fall Gleiche. Auf jeden Fall besser als Origins. Nicht mehr so kahl ja. Die Welt und leer die Welt. Sehr stark verbessert zum vorigen Teil und der zweite Teil der RPG-Reihe. Ne?
Genau. Ja.
Das nächste Spiel darf ich ankündigen, weil es ist Hases Lieblingsspiel. Wir reden von Metal Gear Survive.
Und wir gehen zum nächsten Spiel.
Danke, dass du es übernommen hast. Ich möchte nämlich diesen Namen auch nicht aussprechen.
Welchen Namen?
Ich glaube, wir müssen da trotzdem einmal drüber reden. Einfach, weil auch in diesem Jahr einfach ein Spiel rauskam, was so hardcore zum Kotzen war. Ich meine, wir haben das schon mal auch drüber gesprochen, aber es ist nun mal Metal Gear mit Zombies. Und wer bei Konami hat sich gedacht, ja Mann, geile Sache, machen wir. Warum?
Ich will dazu nichts sagen.
Die wollten Resident Evil machen.
Ja, oder hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
Ganz falsche Richtung.
Cry, das Ganze. Ganz viel Cry, da haben alle gecried.
Keine Ahnung, nach dieser Folge werde ich mich auf jeden Fall einmal auf Metacritics begeben und die Bewertung einmal gucken, weil die habe ich noch nicht geguckt. Das interessiert mich tatsächlich. Aber absolutes Schrottgame. Ich kann mir vorstellen, dass Kojima mal eine Skizze gemacht hat bei Phantom Pain, also Metal Gear Solid 5, dass er da in irgendeiner Weise Zombies einfügen wollte. Und dann, als Kojima dann weg war, hat sich irgendjemand gedacht, ich habe hier ein Bild von Kojima gefunden, das ist seine nächste große Idee, das machen wir.
Und er wollte die verarschen, dass er mit Absicht dort war. Oh,
stimmt. Das kann natürlich, was für ein 4D-Chess-Move, Alter, richtig geil. Ich glaube, wenn Kojima dabei gewesen wäre, wäre das Spiel vielleicht sogar noch irgendwo vernünftig geworden. So hat das auf Metacritic, habe ich gerade parallel mal geguckt, bei den Kritikern 60 Punkte bekommen und bei den Usern 1,5. Fertig. Ich glaube, das sagt alles.
1,5. Ne?
1,5 zu viel. Absoluter Schrott. Das war auch so, dass du für einen weiteren Speicherstand, du hattest einen im Spiel quasi kostenlos, wolltest du noch einen weiteren Speicherstand, aus welchen Gründen auch immer, es hat ja eh keiner gespielt, aber wolltest du einen weiteren Speicherstand haben, musstest du 5 Euro zahlen oder 5 Dollar oder was auch immer.
Junge, Junge.
Ja. Absolut.
Darf ich weitermachen? Wir reden viel zu lange über dieses Spiel. Ich habe Angst. Das nächste Spiel in der Liste ist A Way Out. Ein Koop-Game. Ich glaube auch das erste seiner Art, wo man zwei, ich glaube, das waren Brüder, wenn ich es richtig im Kopf habe, die aus dem Knast ausbrechen und man gemeinsam spielen muss, um aus diesem Knast und von der Polizei abzuhauen. Ne? Also deswegen auch A Way Out. Ganz cooles Koop-Spiel, wo man dann viele Quicktime-Events und sowas hat, wo man gemeinsam einfach dann auch Rätsel lösen muss, diese Quicktime-Events schaffen muss, damit man weiterkommt.
Das Besondere an diesem Spiel war, dass du mit dem Kauf zwei Lizenzen bekommen hast, weil man musste es zu zweit spielen und du konntest es sofort an einen Freund weitergeben.
Stimmt, ja.
Das Spiel ist ja auch von, ich habe vergessen, wie das Entwicklerstudio heißt. Ich gucke gerade eben parallel, gib mir noch 2 Sekunden, von Hazelight Studios. Und das sind die Leute, die später It Takes Two und Split Fiction gemacht haben. Das heißt, ihr wisst quasi ganz genau, in welche Richtung dieses Game geht, wenn ihr diese Spiele kennt. Das ist eben zusammen zocken und gemeinsame Wege finden, gemeinsam interagieren und ja die Lösung finden. Und das war schon sehr, sehr geil. Ne?
Auf jeden Fall. Das nächste Game, Far Cry 5. Ja, wieder ein typisches Far Cry. Haben wir jetzt auch schon öfters drüber gesprochen, deswegen auch nur bei den Honorable Mentions gelandet. So wie man es kennt, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
Es war der Teil in Amerika mit diesen Sekten und so, ne?
Genau.
Ja, okay.
Und das nächste Game ist Rust.
Ja, ein Twitch-Hit, ne? Rust, Survival und so weiter. Das klassische System, wie man es ja kennt, wie es sehr hochmodern immer noch ist und dann sehr viel auf Twitch gezockt worden ist.
Ja, absolut. Hat mit Sicherheit auch viel Bock gemacht einigen Leuten. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube, dieses System hat insgesamt einfach sehr, sehr gut funktioniert und bis heute hält es sich. Ne? Kommt immer wieder ein neues Game raus, das in eine ähnliche Richtung geht, und Rust war eins der Games, die so ein bisschen auch den Weg geebnet haben, würde ich fast sagen. Mhm.
Und weiter geht es mit Vampire.
Ja, ich weiß nicht, ob das einer von euch gezockt hat. Es ist im Endeffekt ein Singleplayer-Vampirspiel. Ja, du bist ein Vampir in einem Dorf. Du bist dort der Arzt, der Heiler dieser ganzen Geschichte und hast dort auch verschiedene Möglichkeiten, mit den Leuten zu interagieren. Auch moralische Fragen, die sich aufwerfen, wie du damit umgehst und je nachdem, was du tust, wie zum Beispiel einen NPC dort aussorgen, ist der tatsächlich einfach weg und schließt die komplette Questline für diese ja, für seine Geschichte. Und da war viel, was das angeht, so drin. Hat auf jeden Fall auch gut was gemacht.
Weiter geht's mit Among Us.
Ein absoluter Streaming-Highlight, dass es rausgekommen ist. Jeder Streamer und seine Mutter haben sich hingesetzt, in Scharen versammelt und das gezockt. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das Prinzip ist, man ist auf einem Raumschiff oder auf einer Map, je nachdem, mit mehreren Leuten. Einer, zwei oder mehrere Leute sind Imposter, die die anderen normalen Spieler, die Crewmitglieder dementsprechend umbringen müssen. Und die Crewmitglieder müssen dann erraten, Hinweise sammeln sozusagen, Aufgaben erfüllen, um zu überleben dann dementsprechend und herauszufinden, wer der Imposter ist. Ne?
Das ist eine Bewegung geworden.
Wirklich, ja, das ist wirklich so ein kleines Spiel, was eigentlich nicht viel Mechanics hat, wirklich einfach nur ein kleines Lust- und Laune-Spiel ist, hat so viel mit sich gebracht.
Dabei aber auch ein super altes System von der Idee einfach her. Es ist ja auch quasi nichts anderes als Werwolf sucht denjenigen unter uns, der gegen uns spielt. Oder wie war das damals bei Counter-Strike? Hieß das Trouble in Terrorist Town? Oder noch davor gab es, glaube ich, auch sowas, wo man so einfach nur Rollen bekommen hat. Ne? Und dann musstest du einfach herausfinden, wer ist ja eben der Traitor. Hieß es nicht einfach Traitor oder sowas? So Traitor-Maps ist eine super alte Geschichte, kam da einfach wieder hoch und es ist verständlich, warum es Bock macht. Wenn du Leute hast, mit denen du das zocken kannst, kannst du echt viele Stunden damit verbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Weiter geht es dann mit Shadow of the Tomb Raider. Ja, Tomb Raider kennt jeder. Hier nochmal der neuere Teil. Ähnlich vom Spielstil, finde ich, so wie Richtung Uncharted und so, ne? Ja, typisches Tomb Raider.
Ja, aber schon in die Neuzeit gebracht, ne? Weitergedacht, ein bisschen schönere Grafik und ein cineastisches Erlebnis daraus gemacht, wie du schon sagst, Richtung Uncharted, Last of Us so ein bisschen. Shadow of the Tomb Raider war schon echt gut. Haben sie gut gemacht.
Gut, aber das war ja der Teil davor auch schon, ne? Der Tomb Raider, danach kam ja Shadow of the Tomb Raider, das waren ja beide sehr ähnlich.
War das nicht der erste Teil? Dann habe ich das gerade verroffelt.
Nee, da kam vorher schon Tomb Raider. Der erste hieß auch Tomb Raider und danach kam
Shadow. Genau, das ist quasi der zweite Teil des Reboots. Ne?
So, genau. So. Okay.
Und als nächstes haben wir Life is Strange 2. Ja, auch hier so ein Storytelling-Game. Wer den ersten Teil gespielt hat, das ist halt ja einfach die Fortsetzung davon. Auch ein ganz cooles Spiel, braucht man glaube ich auch nicht viel zu sagen, weil wir über den ersten Teil gesprochen haben.
War das nicht der zweite Teil mit den beiden Jungs, mit den Brüdern?
Nee, das war schon der dritte oder sogar mittlerweile vierte Teil.
Ich muss gerade gucken.
Der zweite war doch der direkte Nachfolger, wo es um Max geht und dass sie, glaube ich, diesmal sogar eine neue Fähigkeit hat, womit sie ein bisschen anders interagieren kann.
Das sind die Brüder, ich habe gerade nachgeguckt. Da ging es um zwei Brüder, wovon einer, glaube ich, Superkräfte hatte, der kleine Junge.
Was?
Ja.
Dann habe ich das komplett durcheinander
geschmissen.
Ich hätte das aber auch so wie Johnny im Kopf.
Nee, ich habe hier gerade parallel geguckt, ist tatsächlich das mit den zwei Brüdern.
Okay.
Okay. Das ist das etwas andere Freunde. Geschichte, hat nichts mit Alex heißt sie ja normalerweise zu tun, oder Max. Zu tun, sondern mit zwei Brüdern, eine alternative Geschichte, was anderes mal, auch total interessant, süße Geschichte unter Brüdern da.
Na gut.
Ja, weiter geht es mit Astrobot Rescue Mission, ein Game, um, sag ich mal, den PS5-Controller zu kennenzulernen.
War auch super gut. Also das war so interessant, du hattest ja so ganz viele Minigames, wo du die ganzen Funktionen von den Controllern testen konntest, die Vibration, die Motion-Bewegung und so weiter, hat richtig viel Spaß gemacht und das Schöne dabei ist, als Astrobot dann als wirkliches Spiel rausgekommen ist, vor 2 Jahren schon, jetzt glaube ich, wussten alle Leute ganz genau, was die erwartet und das war halt die perfekte Demo für das richtige Spiel.
Ich habe eine Frage bezüglich des PS5-Controllers. Die PS5 ist ja jetzt mittlerweile schon einige Jahre auf dem Markt. Habt ihr das Gefühl, dass der Controller komplett ausgenutzt wurde, dass viele Spiele, nicht alle natürlich, aber richtig reingehauen haben, um diese Funktionen da komplett auszunutzen und geiles Spielerlebnis zu geben?
Nee, also
viel zu wenig.
Ich habe das Gefühl, besonders diese Trigger-Funktion, die wir haben, wo dann Werbung gemacht worden ist, jede Waffe fühlt sich anders an und so weiter, wenn du schießt. Ich habe das Gefühl, dass das bei vielen Spielen hinten weggefallen ist. Ich hoffe, dass es bei Saros so sein wird, weil es ja nur für die PS5 rauskommt, dass sie das wieder richtig machen. Aber nee, auf gar keinen Fall.
Es ist ja meistens, sind es ja einfach die First-Party-Spiele, die von Sony selbst kommen, die diese Funktionen einfach drin haben müssen, mehr oder weniger. Es gibt andere Entwickler, die es mit einbauen, wenn sie eine gute Beziehung haben, würde ich mal sagen, zu Sony. Das sind aber auch eher, wie du sagst, ist das auf die Trigger beschränkt und gar nicht auf die anderen Features. Zum Beispiel wurde ja angekündigt, dass du richtig spüren kannst am Controller, wo die Vibration ist und dass dir das was gibt im Spiel. Habe ich quasi gar nicht gefühlt, abseits von Astro Bot, wo es ja wirklich aktiv eingebaut wurde und dir das Gefühl geben soll. Und da hat es funktioniert. Aber auch diese Streichfähigkeit mit dem Button oben, absoluter Schrott, steuert sich einfach nicht geil. Macht ja keiner gerne, ne? Einfach, ja, die Trigger waren einfach das Ding, was am meisten Bock gemacht hat. Und da, finde ich, ist das ein gutes Ding. Das hat Spaß gemacht. Das gibt dir immer ein geiles Gefühl, wenn du wirklich eine quasi Waffe hast, wo es Sinn macht. Ob du jetzt einen Bogen hast oder sowas, da fühlt sich das wirklich geil an. Da gibt dir das ein gutes Gefühl. Aber ansonsten ist es halt auch einfach nur eine weitere Verkaufsstrategie. Hey, unser neuer Controller, der hat super coole neue Funktionen. Am Ende des Tages juckt das auch kein wirklich großartig und ist schon stark underused, auf jeden Fall.
Aber ja. Control, die haben ja so extrem starke Sensoriken eingebaut, ne? Also wirklich sehr sensible und feinfühlige Sensoriken, die einfach gar nicht genutzt wurden.
Schade. Ja, aber genau, um nochmal zu Astro Bot zurückzukommen, Rescue Mission, das war einfach geil, ne? Jeder hat sich dann gefreut auf den vollwertigen Titel. Ich hätte nie gedacht, dass eine andere Firma außer Nintendo einen geilen 3D-Plattformer hinkriegt und die haben das so unfassbar schön und charmant gemacht. Da konnte man sich einfach nur freuen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und weiter geht es dann mit Deltarune Chapter 1.
Ganze 8 Jahre ist es einfach her, dass Deltarune auf den Markt kam. Das ist eben der Nachfolger zu Undertale. Ich habe mich damals übel gefreut. Und bis heute ist das ganze Spiel noch gar nicht released. Es fehlen, glaube ich, immer noch Chapter 5, 6, 7 oder 6 und 7. Ich glaube, 5, 6 und 7 fehlen noch. Und ich glaube, wir sind guter Hoffnung, dass das vielleicht nächstes Jahr endlich mal alles gesammelt dann rauskommt.
Hoffentlich.
Ist eine schöne, ja, hoffentlich. Es ist auch ein schönes Spiel, eine schöne Geschichte. Führt das eben so ein bisschen weiter, was Undertale aufgebaut hat. Nicht storytechnisch, sondern von der ganzen Idee, von der, wie süß das alles aufgebaut ist, was für coole Ideen dieses Spiel für das JRPG-Genre so bringt. Richtig geil, richtig geil. Und Chapter 1 war eben der Start, da hat man gemerkt, oh, Toby Fox kommt hier mit was geilem Neuen um die Ecke. Aber es dauert halt schon 8 Jahre. Komm endlich mal zum Schluss, Mate. Es reicht.
Ja, gucken wir mal, wann es soweit ist. Vielleicht sprechen wir dann in 20 Jahren mal übers Ende.
Ja.
Das nächste Game in der Liste ist Hitman 2. Ich glaube, auch da muss man nicht viel drüber sprechen. Ein neuer Hitman-Teil. Entweder knallst du alles weg oder versuchst es auf Hitmans Teil wirklich sehr stealthy zu machen. Mehrere Missionen, töte das Ziel, versuch dich entdeckt zu werden.
Oder Speedrun mit Trickshots und so.
Und weiter geht's dann mit Fallout 76.
Oh, das interessiert mich. Hat jemand von euch das ausprobiert?
Nee, nicht selbst gespielt, aber die ganzen Reviews gesehen. Das ist ja der Titel, der so online-mäßig war, ne? So
ja, genau.
MMO-Ding. Der kam ja gar nicht gut an, aber jetzt nachträglich habe ich zumindest gehört, dass sie viel ausgebessert haben, dass es okay sein soll.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das online funktionieren soll, ne?
Ja, es war so weird. Nee. Die haben ja damals gesagt, wir haben extra keine NPCs eingebaut, damit ihr das Gefühl habt, dass diese Welt leer ist und ihr nur mit einzelnen Leuten, die eben mit euch spielen, interagieren könnt. Geil. Hat keiner gemocht. Fanden alle scheiße. Du hast quasi keine Questgeber mehr oder weniger. Dann haben sie nach kurzer Zeit, lass mich lügen, ich glaube ein halbes Jahr oder sowas, haben sie endlich NPCs reingepatcht. Und plötzlich war das Spiel echt um einiges besser, was das angeht. Also da schwingt einfach so ein leichtes, na, da wurdet ihr anscheinend einfach nicht fertig mit, weißt du?
Ja.
Und ja, hat's auf jeden der Release war auf jeden Fall versaut, die Leute waren nicht mehr so geil drauf. Es gab natürlich einige Leute, die noch drauf gesprungen sind. Ich denke, es hat auch seinen Fun gemacht, aber ja, war auf jeden Fall kein Erfolg, so viel kann man sagen.
Ja, NPCs machen manchmal das Leben doch schöner. Das nächste Spiel in der Liste wäre Monster Boy and the Cursed Kingdom.
Ja, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen, Jungs?
Ich habe es mal kurz angezockt, aber nicht wirklich nennenswert gezockt.
Hört sich nach einem RPG an.
Nee, nicht wirklich. Es ist ein Action-Side-Scroller-Jump-and-Run-Metroidvania. Also, das sind schon relativ bekannte Spiele damals gewesen. Da spricht man von Spielen wie Shantae oder ich habe die andere große Reihe vergessen. Monster Boy gab es damals nämlich auch, aber schon. Und das sind so eben Side-Scroller, wo du durch die Welt tingelst und so ein bisschen fast wie Zelda 2 stylisch durch die Gegend läufst, die erkundest, Monster bekämpfst, Quests löst. Es gibt Städte, es gibt aber auch eben Metroidvania-mäßig, dass du Fähigkeiten lernst, womit du dann weiterkommst. In diesem Teil speziell ist es so, dass du dich in verschiedene Tiere verwandeln kannst, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und dadurch die Level bestreitest. War schon sehr geil. Ich habe es komplett durchgezockt. Ich fand es damals richtig nice, muss ich sagen.
Damit kommen wir auch zum letzten Spiel aus der Liste und das ist Sea of Thieves, also Piraten-Simulator.
Ja, das trifft es ganz gut. Das ist ein Spiel, das auch online sehr, sehr gut angekommen ist. Piratensimulation mit mehreren Leuten auf einem Schiff und richtig viel Chaos, richtig viel Spaß.
Ja, das hat es auf jeden Fall gut gemacht.
Auch so ein Twitch-Hit gewesen.
Genau, es gab schon lange kein Piratenspiel mehr und dann vor allem nicht in Multiplayer in dem Modus. Das war schon sehr, sehr geil.
Ja, auf jeden Fall. Also gibt es auch sehr viel, wer sich das mal angucken will, Videos auf YouTube. Da konnte man auch viel Blödsinn machen, sehr witzige Videos.
Ja, man
zieht es euch gerne mal rein. Ja, damit wären wir aber auch durch mit allen Games und jetzt fehlen nur noch zwei Dinge. Einmal die Gesamtwertung des Jahres. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, haben wir in diesem Jahr eine Gesamtwertung von A wie alles gut.
AI. Alles gut. Ist okay.
Hatten wir schon besser, hatten wir schon schlechter, ne? Also würde ich sagen, solides Jahr. Viele gute Titel dabei, ne?
Manche sagen so, manche sagen so.
Ich mache dann so, viele machen so, aber pff, auf jeden Fall.
Die große Frage ist ja, was ist das Game of the Year?
And the winner is. Wo ist mein Trommelwirbel?
Johnny Post. Post. Wie nennt man das?
Apokalyptisch.
Postwork? Nein, Johnny im Nachgang.
Post-Production.
Bitte Trommelwirbel ein. Post-Production, danke. Trommelwirbel einfügen. Werde ich nicht tun.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Hier könnte Ihr Trommelwirbel stehen.
Game of the Year 2018 ist Monster Hunter World.
Oh yeah.
Yes. Hier Applaus einfügen.
Explizit für uns. Wir haben das Ding gesuchtet, wir haben das Ding gespielt mit mehreren Leuten und alles. Hatten so wahnsinnig viel Spaß damit. Und das war, glaube ich, für viele von uns der erste richtige Monster Hunter-Teil, der nicht nur zum Ausprobieren war, sondern komplett von vorne bis hinten durchgezogen wurde. Hat uns so viel Spaß gemacht. Unglaublich.
Gerade als dann auch noch Iceborne rauskam und wir alle nochmal von vorne angefangen haben. Das erste Mal haben wir es, glaube ich, fast alle auf der PlayStation gezockt.
Mhm. Ja.
Und dann alle auf dem PC, ne? Mhm. Iceborne. Und das hat so Bock gemacht. Das war verdammt geil.
Ja, absolut. Eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe.
Für uns ja auch der Einstieg in die ganze Reihe, abseits von Enrico halt, ne? Mhm. Dementsprechend war das so, so geil. Jetzt muss ich mich kaputt lachen. Arthur, deine Frau hat gesagt, ich sage in dem Podcast sehr oft dementsprechend. Jetzt habe ich dementsprechend gesagt und jetzt sage ich nochmal dementsprechend.
Dementsprechend tun wir das alle und deswegen ist es des Weiteren so.
Nichtsdestotrotz.
Des Weiteren so. Nichtsdestotrotz. Nein, richtig geiles
aber,
Game. Aber was haltet ihr eigentlich von dem gesamten Spielejahr 2018? Ich persönlich, meine persönliche Meinung und mein persönliches Ranking im Jahr 2018, für mich ist es ein S. Es ist ein komplettes S-Jahr für mich. Da sind so geile Spiele dabei gewesen. Monster Hunter World haben wir gesagt. Shadow of the Colossus Remake. Moonlighter. Super Smash Bros. Red Dead Redemption, Alter. Da waren so geiles Ni No Kuni 2. Ich habe in diesem Jahr richtig viel Fun gehabt am Game. Richtig stark.
Das war ein Jahr, auf das wir so schön zurückblicken können, weil gute Spiele rauskamen und weil es gar nicht so lange her ist, gefühlt. Es sind einige Jahre, 8 Jahre mehr oder weniger, aber es fühlt sich nicht so weit weg an.
Also insgesamt fand ich das ja auch mega geil. Also wirklich, wie du auch sagst, richtig, richtig geile Games. Aber das, was mich so getroffen hat, ist auch, haben wir auch viel zu lange drüber gesprochen, Metal Gear Survive, dass das rausgekommen ist und dafür keiner getötet wurde, ist schon
Oh, ich habe was vergessen. Ja,
aber extra dafür brauchen wir vielleicht eine zweite Kategorie an Honorable Mentions.
Wir haben was vergessen.
Reasons to Kill.
Wir haben was vergessen, was wichtig ist. Banjo-Kazooie, Batsonuts.
Oh, sorry.
Wir haben auch noch was anderes vergessen. In der Liste, die wir gerade vor uns haben, ist nämlich God of War nicht drin. Ne? Das haben wir kurz vor der Aufnahme nochmal gecheckt. Fuck, das kam ja auch 2018 raus. Also das Reboot beziehungsweise ne, die Weiterführung. Das kam ja auch noch in diesem Jahr. Was auch ein absoluter S-Titel ist. Also das Jahr war crazy. Und wie kommst du jetzt auf Banjo-Kazooie, du Arsch?
Ich wollte es nur einmal nennen für die Quote.
Vielen Dank.
Das ist für den Algorithmus, Johnny. Mach dir keine Gedanken.
Vielleicht sollten wir mal eine Folge aufnehmen. The Baddest Games Ever.
Ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir Survive und Banjo-Kazooie Butts in Nuts rein. Weil, gute also, Idee, dann ist erstmal eine lange Lücke, weil nix kann das beides. Also das Waschmaschine beim Waschen zu gucken, ist besser als es beides.
Ich habe auch vorhin tatsächlich zwischendurch nachgeguckt, welcher Titel im Jahr 2021 auf die Honorable Mentions kommen kann. Denn das schlecht bewerteste Spiel, das allerschlechteste bei Metacritic von den Usern her, ist NFL Madden 2021.
Wow.
Mit 0,3.
Was haben die bei 2021 so falsch gemacht, was sie die 20 Jahre davor nicht falsch gemacht haben? Was ist passiert?
Alles auf Corona schieben.
Naja, aber das ist das gleiche Ding wie FIFA 19 und 18. 19 konntest du nicht spielen, weißt du?
Ja, okay. Ja, das war wahrscheinlich, die hat bei NFL 21 einfach alle Spieler waren in Quarantäne und du hast einfach leeres Spiel.
Das falsche Team hat gewonnen. Den Super Bowl in diesem Jahr.
Wir müssen dann wirklich eine Folge machen, die schlechtesten Spiele, und jeder muss was Nettes zu diesem Spiel sagen.
Das geht nicht. Ich kann niemals was Nettes zu Metal Gear Survive
sagen. Warum willst du uns so foltern?
Ich weiß nicht.
Das Spiel hat einen Startbildschirm und man kann es dadurch beenden.
Hatte Metal Gear Survival eigentlich einen Multiplayer-Modus? War da nicht irgendwas?
Also Metal Gear Dings, also 5 hatte ja einen Multiplayer. Ja. Ich weiß nicht, ob es Metal Gear Survival auch
ich hat. Meine, irgendwas klingelt da. Vielleicht ist das so ein statt den nächsten Resident Evil könnt ihr beide, ja Johnny und Hase, das im Koop zocken.
Ja, klar, natürlich.
Ja, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne?
Willst du, dass Hase sich danach umbringt?
Oh Mann.
Ich möchte hier diese Folge beenden. Das ist mir zu viel in die Richtung. Vielen lieben Dank, dass ihr alle reingehört habt. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, liked unseren Podcast, liked uns auf YouTube, guckt uns auf Twitch zu, wenn wir mal streamen. Folgt uns auf Instagram, auf allen Kanälen, wo auch immer ihr uns findet. Fearlist ist überall. Hängt Plakate da statt auf, damit auch noch andere Leute uns hören, sehen, fühlen. wenn ihr uns unterstützen wollt, damit wir schöne Dinge machen können, wie zum Beispiel Metal Gear Survive verbrennen, Benzin ist teuer geworden, dann unterstützt uns mit einem kleinen Obelisken, den Peiniger in unserer Tasche, damit wir uns Benzin zum Verbrennen leisten können.
Wir nehmen auch Kanister als Spenden.
Das meiste ist sogar schon mehr wert heutzutage als so ein Obelisk. Damit auch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch Jungs, dass wir das mal wieder hier aufnehmen konnten und Stück für Stück an das heutige Jahr rankommen.
Wir kommen immer näher.
Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr zuhört. Vielen Dank euch Jungs und bis zum nächsten Mal.
Ciao,
tschüssi.